Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge der VEB-Vorlesestunde sprechen wir über den Paragraphen 6 Absatz 7. Und ich habe wieder in alter Gewohnheit meine PDF aufs Handy aufgemacht und zitiere zunächst. Paragraph 6 Absatz 7. Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Absätzen 5 und 6. Wenn der Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen enthalten sind. So, das heißt, wir haben jetzt hier also die Problematik Kündigung. So, dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate. Also wir haben das fast in jedem öffentlichen Projekt. Entweder es verschiebt sich, ne, 3 Monate, oder ihr könnt irgendwann beginnen und es unterbricht 3 Monate. Dann kann halt eben der Auftraggeber kündigen, als auch wir als Handwerker. So, das ist einfach verständlich. Ne? So, die Abrechnung regelt sich nach den Absätzen 5 und 6. Das ist halt schon so das Spannende, weil am Ende des Tages, ich habe euch ja gesagt, wir müssen hier über die Kündigung in eine eigene Folge drüber drehen. Es ist natürlich schade, dass es überhaupt Verträge gekündigt werden, weil Hintergrund, Pacta sunt servanda habe ich lernen dürfen von den ganzen Juristen. Wir erschließen ja Verträge, um sie auch zu erfüllen. So, das ist immer das Ziel, das Credo. Das heißt, das Allerwichtigste ist, wenn man einen Vertrag schließt, dann müssen wir den auch irgendwie versuchen zu erfüllen. Irgendwann sind natürlich Grenzen überschritten, wo es dann berechtigterweise dann halt eben auch mal in eine Kündigung gehen kann. Hier ist halt das Werkzeug einem, wie man relativ einfach sehr schnell rauskommt, wenn man tatsächlich mit Auftraggebern zu tun hat, die einen absichtlich ignorieren, die sich totstellen, die sich verleumden lassen, die grob fahrlässig handeln im Kontext des öffentlichen Auftraggeberverhältnisses, dann kannst du natürlich herausgehen. So, und wenn du rausgehst, dann hast du noch natürlich ein paar Abrechnungsthemen. Ne? Einfach ist halt, ne, die verweisen halt nach Absatz 5 und Absatz 6, die haben wir in der vorherigen Folge ja schon besprochen. Das heißt, wir haben hier Anspruch auf unsere normalen Aufmaßleistungen, wir haben Anspruch auf die bereits erbrachten Materialanteile oder auf vorgefertigte Bauteile etc. Also das haben wir alles. So, und zuzüglich im 6 haben wir ja noch Anspruch auf den nachweislich entstandenen Schaden, sprich, wenn jetzt meine Leute da 20 Tage rumstehen, ne, zu viert, weil wir halt keinen Folgeauftrag haben, weil wir alles öffentlich machen und da sich alles verschiebt. Oder halt eben den entsprechenden Entschädigungsanspruch nach 642. So, das heißt, der Auftraggeber hat hier nicht nur ein größeres Problem, wenn er euch jetzt im Projekt verliert, nämlich er muss neu ausschreiben, er muss einen neuen Handwerker besorgen, der wird eh teurer, weil der natürlich mit ganz anderen Preisen arbeitet und weil der gesehen hat, okay, da ist jetzt jemand schon rausgegangen, weil das Projekt so gestört ist. Das heißt, er hat sowieso teurere Kosten zu zahlen, ne? Und er hat das Problem, dass sich weiter alles verzögert, weil halt eben nochmal neu ausgeschrieben werden muss. So. Diese beiden grundsätzlichen Negativfolgen für den Auftraggeber muss man erstmal erkennen und wissen. Denn man will ja nicht kündigen. Ne? Das heißt, wenn eine Unterbrechung 3 Monate läuft, dann hast du ja bereits den Anspruch auf eine entsprechende Entschädigung in der Unterbrechungszeit. So, wenn du 3 Monate da nicht arbeiten kannst, dann hast du aus Projektsicht dort eine Liquiditätsunterdeckung. Denn du wolltest ja ursprünglich, und das war ja auch die geschlossene Vereinbarung nach § 2 Absatz 1 VBB, in diesen 3 Monaten deine Erlöse erzielen. Sprich, auf Grundlage deiner vereinbarten Vergütung wolltest du leisten und Teil der vereinbarten Vergütung sind ja AGK-Anteile, BGK-Anteile und Wagnisgewinn. So, die kannst du in den 3 Monaten ja nicht erlösen. Du musst natürlich aber auch schadenmindernd handeln, das steht ja hier in dem Absatz 7 nicht drin. Das heißt, du musst versuchen, deine Leute irgendwie in andere Projekte einzusetzen. Du musst versuchen, so schnell wie möglich Ersatzaufträge zu besorgen, damit du halt eben anderweitig irgendwie Erwerb erzielst, um die Kosten bei dem Auftraggeber hier, wo die Unterbrechung entsteht, möglichst niedrig zu halten. So, jetzt stelle ich dir aber eine Frage. Wenn du jetzt deine geplanten Leute in diesen 3 Monaten, die du da einsetzen wolltest, ne, nehmen einfach 4, 6 Leute, Wenn du die jetzt anfängst umzusetzen, so, dann hast du erstmal im innerbetrieblichen einen riesen Stress- und Druckfaktor, weil du musst jetzt als Projektleiter rumtelefonieren ohne Ende, weil du musst erstmal rausfinden, wo macht es Sinn, weitere Monteure einzusetzen. So, da musst du erstmal vertraglich eruieren, was können die da tun. Das heißt, du hast einen Riesenaufwand in der weiteren Arbeitsvorbereitung und die in die Arbeit zu bringen. Teil der Arbeitsvorbereitung ist halt, Pläne bereitzustellen, dass die wissen, was die überhaupt zu tun haben. Du musst Material besorgen, was die überhaupt dann verarbeiten können. Das hast du aufgrund der riesenlangen Lieferzeiten von vielen Bauteilen mittlerweile, ist das gar nicht so einfach. Ne? Das heißt, die Leute stehen da erstmal Tage und Wochen lang unproduktiv rum. Und das sind alles Nachteile, die du jetzt hier erleidest, die du in einem solchen Kündigungsverhältnis dann alles abrechnen darfst. So. Jetzt stelle ich aber noch eine andere Frage. Was passiert denn jetzt in einem anderen Projekt, wenn du deine vier Leute hier in Unterbrechung in ein anderes Projekt schiebst? Was passiert vertraglich in diesem anderen Projekt? Du beschleunigst freiwillig. So. Wenn das auch ein VOB-Projekt ist, dann frag doch einfach mal den Auftraggeber in diesem anderweitigen Erwerbsprojekt. Hey, lieber Auftraggeber, magst du mir gerne Beschleunigungsvergütung bezahlen? Ich kann hier beschleunigen. Wir können schneller arbeiten. So, der Auftraggeber, der guckt dich mit großen Augen an, lacht dich aus und sagt, spinnst du? Ich will überhaupt nicht beschleunigen. Du bist doch hier gut im Zeitplan. Na, wir haben auch gar keinen Zeitdruck. Alles easy. Du schaffst den Endtermin auch ohne Beschleunigung. So, wenn der Auftraggeber dieses sagt, dann hast du direkt ein Dokument, was du dir schriftlich geben lassen solltest, dass du dann bei dem gekündigten Projekt auch definitiv nachweisen kannst, dass eben da entsteht, dass du eben keinen vollständigen anderweitigen Erwerb auf anderen Baustellen erzielst. Weil was passiert denn, wenn du die Leute jetzt überbesetzt, ne? Unwirtschaftliche Kolonnenbesetzung. So, du hast mehr Dispositionsaufwand vor Ort, das heißt, du hast mehr Koordinationsaufwand innerbetrieblich. Das heißt, du hast höhere Kosten auf dem Projekt, das heißt, du hast höhere Ineffizienzen auf dem Projekt, das heißt, deine effiziente Abwicklung wird deutlich geschmälert. Ne? Die Jungs sind nicht so 100% produktiv wie die Jungs, die ursprünglich da eingesetzt waren. So, das sind alles Folgenachteile, die du in einem solchen Kündigungsfall natürlich alles abrechnen musst. Denn wenn du das nicht tust, dann verzichtest du hier auf Vergütungsanteile, die dir zustehen, ja, und spendest sie bewusst oder unbewusst dem Auftraggeber, wo du das Projekt gekündigt hast nach einer Unterbrechung. So, und ehrlich, beim Öffentlichen gibt es keinen Grund, warum Handwerksbetriebe überhaupt irgendwas spenden sollen. Ne? Ihr werdet zugebombt mit Dokumentation, mit Bürokratie-Schwachsinn. Ihr werdet zugebombt mit Zahlungsverzögerungen. Ihr werdet zugebombt mit Nachtragskürzungen. Ihr werdet zugebombt mit Mangelanzeigen. Ihr werdet zugebombt mit schwachsinniger, unvollständiger, extremst mangelhafter Ausführungsplanung. Ihr werdet zugebombt mit absolut sinnlosen, halbwissenden Ablehnungsargumentationen von den Planern. Ihr werdet zugebombt mit Gewerbesteuernachfristsetzung, ihr werdet zugebombt mit Finanzamt oder Finanzsteuereintreibung etc. Also es gibt Dutzende Argumente, die dir quasi präsent sein müssen, warum du auf diese ganzen Gelder verzichten solltest, nicht verzichten solltest. Ja? So, der öffentliche Wille ist so, das ist halt eben das Systemproblem der VBABC. Und deshalb ist dieses Werkzeug hier so extrem wichtig. So, jetzt kommt aber der nächste strategische Punkt, der hier auch nicht drin steht. So, den Auftraggebern ist überhaupt nicht klar, dass du nach 3 Monaten hier das Projekt verlassen kannst und dass es für ihn sowieso viel, viel teurer wird, nicht nur ein neues Nachunternehmen oder einen neuen Auftragnehmer zu finden, sondern auch bei dir. Du rechnest ja Sachen ab, die dir zustehen, Entschädigung, Vorhaltung und so weiter. Und das ist dem Auftraggeber zunächst mal nicht klar. Das heißt, der ist erstmal nicht gewollt, mit dir über diese Unterbrechungszeitraum, die ganze Bauzeitentschädigung zu sprechen. So. Und es geht ja darum, dass du den dazu motivierst. Weil du hast ja einen berechtigten Vergütungsanspruch, aber es bringt ja nichts, wenn der ignorant ist, in seiner Höhle verschwindet, in seinem Bauamtsschreibtisch, wo es schön warm und kuschelig ist, wo er jeden Tag 2x Kaffeekuchen isst und irgendwelche politischen Themen da runterrasselt, anstatt sich um die operativen Bauprojekte zu kümmern. Das heißt, du musst akzeptieren, dass du dem Auftraggeber natürlich erstmal einen Schlussrechnungsentwurf bringen musst, bevor du kündigst. Ja? So, das kannst du in der Regel schon nicht, weil du gar nicht gelernt hast auf der Handwerkskammer, wie man sowas alles berechnet. Ja? Wie man vor allen Dingen sowas schlüssig darstellt. So, das könnte ich jetzt einen ganzen Tag, wahrscheinlich eine ganze Woche drüber referieren und dir erklären, wie sowas alles geht, aufgrund der Praxis. Ne? Ist klar, führt zu weit. Muss ich einfach bei uns melden, wenn du sowas hast, weil es ist wirklich viel, viel Geld, was euch da sonst durch die Lappen geht. So, das heißt, du machst jetzt erstmal einen Schlussrechnungsentwurf und sagst dem, guck mal hier ist unser Aufmaßanteil, der ist unstrittig, wir haben hier den ganzen Schaden, der mir entsteht, wegen der Undisponiererei, das ist auch unstrittig und übrigens, wir haben hier den riesen Entschädigungsanteil, der mir jetzt zusteht, aufgrund der ganzen Verschieberei, Unterbrecherei und eben bis zum Einsatz eines echten Füllauftrags. So. Das ist in der Regel eine sehr hohe Kündigungsschlussrechnung. So. Die Zahlen muss der aber kennen, damit der jetzt auch eine seriöse Entscheidung treffen kann. Jetzt kennt er also deine mögliche Kündigungsentschädigung. Jetzt kennt er den riesen Zeitnachteil, wenn er neu ausschreiben muss. Jetzt kennt er, wenn er gut beraten wird von seinen Planern, dass der neue Auftragnehmer, der später dann separat ausgeschrieben wird wieder, eh viel teurer wird. Das heißt, er hat sowieso Kostensteuerung auf dem Tisch, um die er nicht herumkommt. So. Und das motiviert normalerweise einen öffentlichen Sachbearbeiter, eben mit dir hier eine Lösung zu finden für eine angemessene Entschädigung für die Unterbrechung. Und damit macht es dann Sinn, ja, dass du die Unterbrechung auch länger als 3 Monate akzeptierst, weil du einfach vernünftig entschädigt wurdest. Weil der Entschädigungsanspruch für die 3 Monate ist deutlich, deutlich, deutlich geringer als ein möglicher Kündigungsanspruch, den du dann auch im Falle, wenn der Auftraggeber weiterhin nicht mitwirken will und dich in einer entsprechenden Entschädigung vergleichen will, auch innerhalb von 6 bis 7 Monaten maximal in der Güteverhandlung vernünftig verglichen bekommst. Ja? Wir haben gerade wieder so einen Fall mitbekommen letzte Woche. Da ging es um 1,8 Millionen Auftragswert, der zwei Jahre laufen sollte. Die haben einfach keine Planung gemacht. Die haben einfach wirklich keine Ausführungsplanung gemacht. Die kamen nicht hinterher und kriegen das auch nicht hin bis nächstes Jahr. Also war klar, es macht da keinen Sinn, weiter mit den ursprünglichen Vertragspreisen festzuhalten, sondern es ging darum, einfach eine Lösung zu finden für Bauzeitnachtrag und Entschädigung. Und gestiegene Einheitspreise, weil man kann halt nichts bestellen, wenn keine Planung da ist. Das heißt, du erleidest auch noch Stoffpreiserhöhung etc. Also das wollte der Auftraggeber alles nicht hören, also hat man gekündigt. So, Kündigungsrechnung bei 800.000 Euro. 3 Monate später waren dann die beiden Juristen involviert mit 2 Schriftsätzen. Aber die waren klar, hey, wir brauchen nicht vor Gericht, es ist ein klarer Anspruch da. Und dann kamen die halt um die Ecke mit 200.000 Euro Kündigungsvergleich. So, ist natürlich lächerlich wenig bei 800.000, aber man hat nachher bei 420.000 Euro einen vernünftigen Vergleich gefunden. Weil man konnte dann den anderweitigen Wert noch ein bisschen nachweisen als Auftragnehmer. Dann kam man eh runter von den 800.000. So, aber das sind halt eben Punkte, die dann Sinn machen, weil dann hast du eben bei so einem Exit auch eine entsprechende Vergütung, wo es dann auch Sinn macht, so ein Projekt zu verlassen. Nur am Ende ist nochmal so, wie ich eingeleitet habe, es existieren natürlich Grenzen darin, was man akzeptieren kann und was nicht. Und immer dann, wenn ihr merkt, der Auftraggeber ist ignorant, inkompetent und schiebt immer seine noch inkompetenteren Planer vor oder Juristen, dann merkt ihr schon, das ist ein Feind. Ne? Der will mit euch nicht auf Augenhöhe irgendwelche Lösungen erzielen, die euch dem Grunde nach zustehen. Ne? Und dann macht es halt einfach keinen Sinn. So, das macht aber auch keinen Sinn, da weiter zu bleiben, weil wir haben so Fälle, da kriege ich dann zu hören, jo, das Projekt ist 2 Jahre verschoben. Ne? Aber klar, der Auftraggeber ruft jetzt innerhalb von 1 Monat ab und sagt, ja, nee, also Mehrkosten akzeptiere ich nicht. Ne? Du arbeitest zu den Preisen von vor 2 Jahren. So denkt ja die öffentliche Hand, so denken die ja wirklich so dumm. Also ich kann das gar nicht in Worte genug greifen, wie dumm und asozial der öffentliche Auftraggeber da so denkt. Ne? Also wirklich, da habe ich gar keine Worte mehr für, was da teilweise abgeht in den öffentlichen Bauämtern. Und das muss dann einem klar sein. Das müsst ihr dann als Betrieb innerkulturell, müsst ihr euch dann klar mal Werte bewusst machen, bis wohin man mitgeht als Sozialhandwerker und wo halt auch die Grenze eines Sozialhandwerkers ist, um das einfach dann auch professionell nach Vertrag abzuwickeln. Ja, also Fakt ist, nehmen wir mal so ein bisschen zusammenfassend. Paragraph 6 hat schon ein bisschen was Monetäres, weil das ab da spannend wird, weil du hast in jedem Projekt Paragraph 6. Ne? Es gibt immer wieder Störungen, Vorleistungen fehlen und so weiter. So, und dann sagt er hier sogar im letzten Absatz, Achtung, es gibt auch hier noch Eskalationsmöglichkeiten. Und das ist halt der Punkt. Ne? Also macht euch keine Sorgen, wenn der Auftraggeber euch kündigt. Dem steht zwar auch was zu, aber der kriegt das nie nachgewiesen. Ne? Im Gegenteil, wenn der kündigt, hast du auch eine Riesenkündigungsabrechnung, die du sowieso in der Tasche haben solltest. Also grundsätzlich empfiehlt sich bis hierhin, dass ihr an einem Projekt, wenn ihr es akquiriert und beauftragt bekommt, sofort folgende Dinge macht. Ihr rechnet einfach standardmäßig für 1 Woche mal eine Baubeginnverschiebung aus. Das kann man sofort machen, bevor man überhaupt irgendwie in eine Arbeitsvorbereitung geht, weil das wird sowieso kommen. Dann rechnet ihr auch eine mögliche Kündigungsabrechnung aus, wenn ihr die Massen alle auf Null macht und alles das, was euch dann zusteht, damit ihr wisst, auf Knopfdruck, ne? Was in so einer 3-monatigen Pause, in so einer 3-monatigen Unterbrechung auch dann auf den Auftraggeber zukäme, damit ihr direkt wisst und auf Augenhöhe mit dem kommunizieren könnt und dass der einfach auch, ich sag mal, seriöse Prüfgrundlagen hat, auf Basis, also dann seine Zahlenwerke selber hinterlegen kann in seiner Finanzabteilung und einfach dann für sich politisch auch eine sinnvolle Entscheidung treffen kann, weil das Ziel ist immer, den Werkerfolg zu erzielen. Das geht nur dann, wenn wir im Vertrag bleiben. So, damit wir aber im Vertrag bleiben, muss der Auftraggeber beweisen, dass er Dinge dem Grund und der Höhe nach mit uns lösen will. Und ihr wisst das, gerade im Ruhrpott ist im Moment oder Nürnberg oder München, das sind so asozial eingestellte Auftraggeber, Bauämter. Ne, die halten den Handwerker klein, denen ist das scheißegal, da tummeln sich genug Handwerker rum, die sich verarschen lassen. Die denken halt, gut, wenn jetzt ein Handwerker weggeht, dann habe ich halt innerhalb von 2 Tagen den nächsten, weil die brauchen alle Arbeit, weil es gibt ja keine Privatkundschaft mehr und so weiter. Das Thema wird jetzt an Geschwindigkeit gewinnen, weil halt eben diese Privatkundenaufträge massiv nach unten gegangen sind. Von daher muss man halt einfach schauen, wenn die dann so sind, wie sie sind, dann lohnt sich auch tatsächlich aus dem Projekt rauszugehen, um dann halt nicht noch mehr Nachteile zu erleiden und im Gegenteil einfach dann das abrechnen zu können, was euch zusteht. Und darum geht es und um nichts anderes. So, das war Paragraph 6. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Paragraph 7. Ist aber nicht so spannend, dann wird es ein bisschen schneller drüber hinweggehen. Das war es zunächst von mir hier aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.